Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Ja, guten Morgen einmal. Herzlich willkommen zu dem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Nicht einen ganz einfachen Einstieg mit dem Clip Ostersonntag 2019, wo der Bombenanschlag passiert ist in Sri Lanka. Viele von den Leuten, die umgekommen sind, sind Kinder gewesen. Ich habe ein Foto bekommen, wo die Kinder so eine Minute vor dem Bombenanschlag sind, vielleicht etwa 60, 80 Kinder in so einem Raum wie der. Und die kleinen Kinder, 4-, 3-Jährige, 6-Jährige, mit den Händen in der Luft und beten Jesus an, inbrunst, und plötzlich geht die Bombe zur Luft und Dutzende sind gestorben von ihnen. Und das ist schon etwas, was ich denke, löst in mir nicht nur immer heiligen Zorn aus, löst in mir wirklich auch einen richtigen Zorn aus, wo ich richtig hässig werde über die Bosheit der Menschen, auch über die Bosheit vom Teufel, der nichts anderes will, als die Krone von der Schöpfung zu zerstören, den Menschen wirklich, wirklich wehtun. Und dann denke ich, vielen geht es wirklich so wie, ja, sagen wir 200, 250 Millionen Menschen auf dieser Welt geht es häufiger so wie am Daniel in der Löwengrube. Wo er dort ist und wo er denkt, ich weiß nicht, wie es ihm gegangen ist, aber wahrscheinlich war er dort und hat gedacht, Gott, heb du diesen Leuten einfach die Schnürre zu. Und vielmals ist es so, dass die verfolgten Christen sich sagen, Gott, lass diesen Wölfen, die uns zerrupfen wollen, lass diesen Leuten, die uns bei lebendigem Leib auffressen wollen, heb denen doch einfach die Schnürre zu. Und einige erleben, dass Gott ihnen wirklich die Schnürre zuhebt und einige erleben es nicht. Und das ist leider Gottes Realität in einer gefallenen Welt. Wir sind in einer Welt, wo der Fürst von dieser Welt am Regieren ist, aber Jesus mit seinem Licht scheint stärker als je zuvor. Wir leben in einer Welt, in der ich sagen muss, noch nie in der Geschichte der Menschheit ist Gott am Wirken, wie er heute tut. Noch nie war es vielleicht so dunkel, wie es heute ist. Wir haben seit 1400 Jahren sind nicht so viele Muslime zum Glauben an Jesus Christus gekommen, wie in den letzten 5 bis 6 Jahren. Wir leben in einer Zeit, die es noch nie gegeben hat. Und das ist das, was ich eigentlich interessant finde. Und darum muss ich sagen, beten und stehen ein für die 200 Millionen, für die 250 Millionen Christen, die verfolgt werden, die nicht wissen, ob sie morgen noch leben oder übermorgen noch am Leben sind. Und unser Teil, wo wir in der westlichen Kirche tun können. Wir können sie eindecken mit Gebet. Gebet ist wirklich etwas, was Schutz gibt. Gebet ist etwas, was der Vaterarm ausstrecken lässt durch seinen heiligen Knecht Jesus Christus zu Heiligen, zu Zeichen, zu Wundern. Wie viel Mal höre ich von Leuten, die im Gefängnis sind, die sich das Leben haben wollen, die sagen, wenn nicht Gebet von den Gläubigen da gewesen wären, dann wäre ich innerlich zerfallen, dann wäre ich in Panik, hätte meinen Glauben aufgegeben. Und sie sagen, vielmals ist das Gebet wie so 3 Minuten, 5 Minuten, wo mich aus Panik, Depression und Angst rausgerissen hat. Dermassen reales Gebet. Ich habe mit Pastoren aus dem Iran geredet, die gesagt haben, weißt, die Gebete der Gläubigen sind mit der Zeit so real geworden, dass ich gesehen habe, dass die Gebete aus der durch die Gitterstäbe reingekommen sind, wie ein Kuvert. Das Kuvert hat sich aufgetan und aus dem Kuvert raus konnte ich das Gebet der Gläubigen lesen. Ich habe gewusst, für was sie beten. Und die viel für mich betet haben, habe ich sogar das Gesicht hinter diesen Gebet gesehen. Ich habe gewusst, da ist einer in Australien, da ist einer in Amerika, da ist einer in der Schweiz, da ist einer aus dem Orient, der für mich betet. So real ist das Gebet. Ich habe Jesus vor einem Jahr gesagt, Herr, wie können wir im Westen, können wir da irgendwie teilhaben von dieser Erweckung oder dieser Not, die in dieser Welt ist? Und sagt, jawohl, jedes einzelne Gebet, das ein Christ spricht, egal wo er ist, weil bei Gott ist alles ohne Raum und ohne Zeit, jedes Gebet, das ein Christ spricht, ist wie ein Kessel Öl, das ins Feuer von der Erweckung gegossen wird, damit das Feuer von der Erweckung weitergeht. Und wir haben heute 300 bis 500'000 Menschen täglich, die zum Glauben an Jesus Christus kommen. Darum kann ich heute Morgen sagen, guten Morgen, guten Morgen, ihr übernatürlichen Wesen in einem natürlichen Körper. 1. Korinther 6,17 heißt es, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Also wenn mein Gott nicht übernatürlich ist, dann weiß ich auch nicht. Und er sagt, wenn du an ihn glaubst, wenn du mit deinem Herzen glaubst, mit deinem Munde bekennst, dass er gestorben ist, am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren, er ist verstanden und erlebt, dann bist du mit ihm verbunden. Dann bist du als natürlicher Mensch mit einem übernatürlichen Gott verbunden. Der Gott, der in dir wohnt, ist der Gott, wo schlussendlich Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Heilige Geist, der in dir Wohnung genommen hat, ist der Gott, der
Jesus gekreuzigt worden ist, da ist es finster geworden. Da ist es in Jerusalem hat es ein gewaltiges Erdbeben gegeben. Da sind die Toten aus den Gräbern rausgekommen. Der Heilige Geist, der in dir wohnt, ist der, der in der Schöpfungsgeschichte brütet hat über dem Chaos, bis etwas Wunderschönes dabei rausgekommen ist. Der Heilige Geist ist der, der als Feuersäule und als Wolkensäule vorausgegangen ist und das Volk Israel ist ihm nachgelaufen. Der Heilige Geist ist der, der das Rote Meer geteilt hat. Der Heilige Geist ist der, der während 40 Jahren hat Kleider von den Kinder noch nachgewachsen in der Wüste und sie sind nicht verrupft und sie sind in der Größe nachgewachsen. Das ist der Heilige Geist, der während 40 Jahren Essen gegeben hat und Trinken gegeben hat, damit sein Volk zu Millionen nicht verhungert sind. Und der Heilige Geist, von dem steht in Johannes Kapitel 14, Vers 15 bis 17, wenn ich euch kurz vorlese. Wenn ihr mich liebt, voilà. Wenn ihr mich liebt, und ich hoffe, ihr tut es, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also die Liebe an Gott ist nicht einfach ein Gefühl, sondern es ist ein Akt von Taten. Wir glauben, was er schreibt, was er verheißt und wir folgen dem, was das Handbuch vom Leben uns vorgibt, die Bibel. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber, und jetzt redet er zu euch am 3. November, am Morgen, am Sonntag, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der, der Christus von den Toten auferweckt hat, der wohnt in dir. Sind das nicht Good News? Ich finde, das sind bombastische News, das sind elefantastische News, das sind grossartige Neuigkeiten. Der Heilige Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der wohnt in dir. Der braucht kein Gebäude mehr, der hat sich Fleisch in den Tempel ausgewählt und er wohnt in dir. Also das ist etwas, was mich lässt, in Verzückung und in Frohlockung geraten. Und wenn du Christ bist, hoffentlich auch. Amen. Johannes 6,7 sagt Jesus, es ist gut, hören die Leute, es ist gut, hat er damals zu seinen Jüngern gesagt. Es ist gut, dass ich zum Vater gehe, weil sonst kann der Helfer nicht kommen. Sonst kann der Heilige Geist nicht kommen, weil ich kann mich um ein paar Einzelne kümmern, ich kann mich um ein paar Hunderte kümmern, hat Jesus damals gesagt. Aber wenn der Heilige Geist kommt, der wird sich um alle rundum spannend um den Globus kümmern, egal wo er ist, egal in welchem Kontinent, egal in was für Umständen, egal ob er da an dem Bombenanschlag ist, in Sri Lanka oder ob er da im ICF St. Gallen sitzt, er ist bei dir. Und kein anderer kann das. Er ist der Helfer, er ist der Ermutiger, er ist der Lehrer, er ist der Ermahner, er ist der Parakletos. Parakletos heißt para, heißt nebenbei stehend. Kletos heißt einer, der herbeigerufen wurde, neben mir zu sein und mit mir zu gehen. Das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist der einzige Gott, der auf Erden ist, weil Jesus ist im Himmel und der Vater ist im Himmel, Jesus ist zu seiner Rechten. Der Heilige Geist ist Gott auf Erden. Jesus in mir ist der Heilige Geist. Und dann sagt er noch, und ich bin der Heilige Geist, der mit unaussprechlichen Seufzer jeden Tag, jede Stunde und jeden Moment vor dem Vater für dein Leben einsteht. Damit du überleben tust, damit du nicht irgendwie vom Glauben abfallst. Ich meine, wieso, es heisst, wieso bleiben Menschen treu trotz Verfolgung? Wegen dem Heiligen Geist. Wieso kommen Menschen zum Glauben an Jesus? Wegen dem Heiligen Geist. Wieso bleiben Menschen über Jahrzehnte bei Jesus? Nicht wegen deiner eigenen Kraft, nein, wegen dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist ein lebendiger Gott und ein lebendiger Geist ist. Und gut für den ersten Märtyrer von dieser Welt, dass der Heilige Geist hatte. Stephanus, der erste Märtyrer. Kaum ist Jesus auferstanden, sich 40 Tage zeigt vor dem Volk, hat apostolische Rede gehalten, Predigt, Lehre gehalten über das Königreich Gottes. Und dann geht er umschlungen vom Heiligen Geist, von einer Wolke in die Herrlichkeit vom Vater. Und dann gibt es Pfingsten. Und dann werden die Entmutigten ermutigt. Und dann kommt der Geist Gottes und tauft die Menschen in Kraft von Gott selber rein. Und dann geht die Post ab. An einem Tag 3000. Und dann fährt es auch von Häscher in Jerusalem. Und schon bald in Samaria. Und Hunderte kommen zum Glauben. Zeichen und Wunder. Ein Aufruhr in Israel. Und schon bald darauf aber der Mann, Der Stephanus, einer von sieben, der auserwählt worden ist, um die Logistik zu haben. Wie tut man die Nahrungsmittel den Witwen und den Armen weitergeben? Ein fantastischer Mann, ein fantastischer Lehrer, ein fantastischer Redner. Aber zweimal im Neuen Testament heißt es, und Stephanus war ein Mann voll Heiligen Geistes. Und weil er so voll des Heiligen Geistes war, sind ihm die Zeichen und die Wunder gefolgt. Es ist viel Übernatürliches passiert. Und die Übernatürlichkeit, die passiert, und die Wunder, die geschehen, hat natürlich bei den Juden extreme Neid hervorgerufen. Und das heisst, wo er predigt hat, sind Zeichen und Wunder passiert in der Synagoge. In der Synagoge, wo eine heisst, die Freigemachten. Die Synagoge der Freigemachten. Hat er predigt, sind Zeichen und Wunder passiert, und dann ist der Neid dermaßen gross geworden, dass sie gesagt haben, der muss verschwinden. Also den müssen wir irgendwie von der Bühne holen. Und dann haben sie gesagt, er hat das und das über Mose gesagt, was er nicht gesagt hat. Dann haben sie gesagt, und Gott hat er auch noch verhöhnt. Und dann ist er vor der Hohe Rat gekommen. Und der Hohe Rat hat ihn verurteilt und er musste eine Verteidigungsrede halten. Und bevor er die Verteidigungsrede gehalten hat, sind Zuschauer gesehen da und haben dem Stephanus zugeschaut. Und dann heisst, und sein Gesicht war wie das Gesicht eines Engels. Die Herrlichkeit von Gott hat auf dem Gesicht von Stephanus geschonnen, wie ein Engel, der unter ihnen unterwegs wäre. Und dann hat er angefangen. Dann hat er angefangen zu predigen dort. Hat angefangen zu lehren. Hat angefangen, so eine angenehme Rückschau von der jüdischen Geschichte zu halten. Und umso länger er geredet hat, desto schärfer sind seine Worte geworden. Umso länger er geredet hat, desto mehr hat er den Leuten das Messer oder das Schwert in ihr Herz hineingelassen. Und am Schluss sagt er, am Ende rief er heiss, ihr Halsstarrigen, ihr widerstrebt dem Heiligen Geist, ihr Halsstarrigen, sind nicht fähig auf den Heiligen Geist zu hören. Darum haben sie den Messias gekreuzigt, den sie eigentlich auf Jahrhunderte lang auf ihn gewartet haben, dass einer kommt und euch erlöst. Den haben sie genommen und ins Kreuz genagelt und jetzt ist es spät. Er ist schon verstanden und er lebt, jawohl. Aber ihr habt es geschafft, weil ihr nicht auf den Heiligen Geist gehört habt, den Messias ans Kreuz zu nageln. Und dann war er irgendwie genug am Hohen Rat und alle haben gerufen, ab ans Kreuz mit ihm. Und gesagt, schleifen von der Stadt und bringen ihn um. So wie seinem Vorgänger, wie am Nazarener auch gegangen ist, bringen ihn um. Und dann hat sie von der Stadt geschleift und dann kurz bevor dass die Steinigung vom ersten Märtyrer von der Kirchengeschichte stattgefunden hat, heisst es in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 55, folgendes. Apostelgeschichte 7, 55. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und ein paar Vers später, Apostelgeschichte 67, und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Leute, ehrlich gesagt, wer kann im Angesicht vom Tod, wenn du weißt, in den nächsten paar Minuten ist mit meinem Leben aus die Maus, wer kann im Angesicht vom Tod auf den Himmel schauen, voll vom Heiligen Geist und mit Freude in den Himmel schauen, sieht Jesus, wie er aufsteht und sagt, Vater, Jesus, tu diesen Menschen die Schuld nicht anrechnen, was er gemacht hat. Wer kann im Angesicht vom Tod seine Folterknechte oder seine, die Leute, die eigentlich umgebracht wollen umbringen, wer kann im Angesicht vom Tod noch Fürbitte machen für Menschen, die ihnen Leid tun wollen? Das kannst du nicht machen aus eigener Kraft. Das kannst du nur machen aus der Kraft vom Heiligen Geist. Das kannst du nur machen aus dem Geist, der in dir wohnt, der eine extreme Liebe sogar für die Finden Gottes hat. Und was ist passiert? Das kurze Gebet, die kurze Fürbitte, hat offenbar gelangt, dass einer der grössten Männer Gottes je in die Nachfolge von Jesus gekommen ist. Es war der Paulus dort, damals nach Saulus von Tarsus, der dort gestanden ist und Kleider bewacht hat, oder von dem, der gesteinigt worden sind, dass niemand klaut oder die ihn gesteinigt haben. Und der Stephanus macht Fürbitte für einen der grössten Verfolger in der Christenheit. Und was macht Gott? Er holt ihn irgendwie auf dem Weg nach Damaskus vom hohen Ross, macht ihn blind, zieht ihn sein Herz, schläft ihn zu, rüstet ihn zu während Jahren und dann wird er zu einem Werkzeug vom Heil und zum Segen für Millionen von Millionen von Millionen von Millionen von Menschen bis zum heutigen Tag. Das kannst du nur aus der Kraft vom Heiligen Geist. Darum ist es, glaube ich, so wichtig, dass auch die westliche Welt erkennt, der Heilige Geist ist nicht das Findelkind der westlichen Christenheit, sondern der Heilige Geist ist wirklich Gott da auf Erden. Er ist genauso wie Jesus, er ist genauso wie der Vater und er wohnt in dir. Und ohne Heiligen Geist können wir einfach nicht überleben. Ohne Heiligen Geist ist es nicht möglich, irgendwie etwas für Gott zu tun, das effiziente Frucht hervorbringt. Ich habe vor Jahren, nein, stimmt nicht vor Jahren, das ist jetzt schon wenige Monate her, habe ich mal den Heiligen Geist um Hilfe bittet, weil der Heilige Geist ist ja für uns, obwohl wir lesen ja, er ist der Helfer, oder? Und darum ist, glaube ich, für uns und für mich auch, ist es klar, wenn jemand von sich sagt, er ist der Helfer, dann ist er der Helfer und er hilft gern. Er hilft, er liebt es, weil das sein Wesen ist, zu helfen. Und wie viel Mal, ehrlich gesagt, haben wir schon der Geist Gottes angerufen in einer Zeit von der Not mit einem Stossgebet und jetzt musst du helfen. Wer hat schon mal ein Stossgebet in den Himmel gejagt? Voilà, fast alle. Wer hat schon erlebt, dass die Stossgebete auch schon erhört worden sind? Mindestens so viel. Und ich bin letzten Dezember bin ich auf dem Weg in eine Kirche gewesen, am Sonntagmorgen, ein bisschen weiter weg als von da, als vom Bodensee da auf St. Gallen rauf. Und ich nehme so zweimal im Jahr nehme ich meine Familie mit und meine Frau ist dabei und endlich mal können wir ein bisschen reden miteinander, weil die Kinder sind noch müde hinten dran, sie schlafen und jeder, der Kind hat, weiß, wie es ist, wenn man Kind hat, kann man endlich mal reden, wenn sie hinten dran ruhig sind. Und dann kommt irgendein GPS, das sagt, rechts raus. Und ich schaue rechts raus und ich sehe eine doppelte Sicherheitslinie. Und in meinem Kopf sagt, ein Schweizer überfährt keine doppelte Sicherheitslinie, weil es ist zu teuer und das Billy wird höchstwahrscheinlich auch weg sein. Aber das GPS sagt rechts raus und Kontrollblick rechts und ich fahre rechts raus über die doppelte Sicherheitslinie raus. Und ich denke noch, wenn jetzt die Polizei hinter mir ist, dann habe ich echt ein Problem. Echt ein grosses Problem. Und als ich so nach 10 Minuten ab und zu immer noch zwischendurch in den Rückspiegel schaue und ich sehe den schwarzen BMW immer noch hinter mir, das ist der Moment, wo du nicht mehr mit der Frau redest, das ist der Moment, wo du nur noch mit Jesus redest und sagst, Jesus, lass das nicht Polizei sein. Ich flehe dich an, Heiliger Geist, lass das nicht Polizei sein. Und in dem Moment macht es rot hinten dran, stopp Polizei, sofortige Nichtgebetserhörung und ich bin da und fahre vorne raus und Fenster ab und die reden ja nicht mit dir, die bellen zum Fenster rein. Fahrzeugausweis, Führerausweis. Gehst du raus, woher sind sie unterwegs? Sie, ich bin Pfarrer, ich bin unterwegs, eine Predigt. Aha. Und dann ringst du, Heiliger Geist, ich brauche jetzt, aber in Lichtgeschwindigkeit, brauche ich ein Wort von Erkenntnis, ich brauche ein Wort von der Weisheit. Was kann ich denen sagen, weil sonst wird es schlimm. Ich brauche ein Auto. Und dann mache ich hinten das Fenster runter, meine zwei Kleinen, 5 und 7 damals, schauen noch mit grossen Augen zum Fenster raus. Die denken, vielleicht bewegt das in dem Herzen von der Polizei, steigt vielleicht Barmherzigkeit auuf und ich rufe immer noch, Geist Gottes, jetzt! Und ihr wisst, wie es ist. In der Schweiz darf man nur links überholen, nicht rechts überholen. Und so ist es häufig mit dem Heiligen Geist. Die Gedanken, die so im Alltag kommen, so links, 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 das sind so die Alltagsgedanken. Aber wenn dich zwischendurch ein Gedanke rechts überholt, dann musst du herlassen. Es könnte sein, dass der Geist Gottes dir etwas sagen will. Und effektiv kommt der Gedanke rechts und ich sage, hören Sie, ich weiß, ich bin schuldig. Ich weiß, ich habe eine doppelte Sicherheitslinie überfahren. Ich weiß, das darf man nicht. Aber ich bitte Sie, lassen Sie heute Gnade vor Recht walten und ich garantiere Ihnen, ich werde heute in der Predigt über Gnade und Recht predigen. Dann hat er gesagt, wenn das so ist, dann werden wir heute wirklich Gnade vor Recht walten lassen. Und mit dem vielen Geld, das sie gespart haben, kaufen sie auch für ihre Kinder ein paar schöne Weihnachtsgeschenke. Wir haben dann effektiv eine Viertelstunde lang über Gnade und Recht predigt. Für die Polizei haben wir auch noch gebetet. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Aber ich glaube, der Heilige Geist ist in erster Linie, auch wenn er es liebt, uns zu helfen, auch wenn er dir tagtäglich immer wieder hilft. Ich glaube, der Heilige Geist hat nicht den ersten Auftrag, dir ein Helfer zu sein. Oder für viele Christen ist er mehr sogar so ein Knecht oder ein Magd oder ein Laufbursche. Nein, ist er nicht. Ich glaube, es sollte gerade umgekehrt sein. Ich glaube, die Frucht vom Geist Gottes auf dieser Erde werden wir sehen. Je mehr wir anfangen, dem Geist Gottes zu dienen, wenn wir anfangen, ins Reich Gottes zu investieren und erfahren, Vater wird befehlen und das Wort wird tun und der Heilige Geist wird auf Erde ausführen. Es gibt so eine Geschichte im Genesis 24, 1. Mose 24, wo so eine symbolische Geschichte ist, wie wir eigentlich als Lieb Christi berufen sind, berufen sie sollten, im Geist Gottes ins Reich Gottes zu investieren, als Diener im Geist Gottes. Es ist die Geschichte von Abraham, vom Isaac, vom Eliezer. Der Eliezer, der älteste Diener von Abraham. Eliezer heisst Gott ist Helfer. Und die Geschichte von der Rebekka, der zukünftigen Brut vom Isaac. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und mir als Lieb und als Brut von Jesus. Es ist Abraham, 140 Jahre, Sarah ist schon gestorben gewesen, Isaac ist 40, es ist Zeit zum Heiraten. Er ist sogar ein bisschen über dem Schnitt von Europa gewesen, und mit 34,5 oder 6 Jahren heiratet. Er ist schon 40 gewesen. Es ist Zeit zum Heiraten. Und so geht der Abraham zum Eliezer und sagt, Eliezer, gang und such mir für meinen Isaac eine gute Frau, aber keine aus dem Land Kanaan. Nein, es muss eine mit Gütesiegel sein, es muss eine aus der eigenen Familie sein. Gang 800 Kilometer in Stadt Aram zu meinem ältesten Bruder Nahor und hat ein paar hübsche Enkelinnen. Gang und such dir eine aus. Und so packt der Eliezer, der Helfer, er packt seine 10 Kamel und geht 800 Kilometer nach Mesopotamien, das ist heute in diesem Gebiet, Irak, Syrien, Türkei, dort unten. Und er geht, und ihr wisst vielleicht, wer ein bisschen so Kamel kennt, wer ab und zu in den Zoo geht, der weiß, ein Kamel kann während 2 Wochen ohne Saufen unterwegs sein. Aber wenn die Teiler dann einmal trinken, wenn die Teiler einmal saufen, dann sind das wie Industriestaubsauger. Innerhalb von wenigen Minuten machen die 150 bis 200 Liter Wasser, saugen die in sich hinein und dann geht es wieder hunderte von Kilometern. Jetzt musst du dir vorstellen, der Ding kommt, der Eliezer mit 10 Kamel, er kommt endlich nach wochenlang in der Stadt Nahor an, in Aram, bindet aus dem Kamel fest und er wartet und er betet und er sagt, Gott, Vater, mach das diejenige, die rauskommt und diejenige, die ich um Wasser bitte und sie wird mir Wasser einschenken, der, das ist die Richtung für meinen Isaac. Und effektiv, er wartet in der Sonnenhitze vom Orient, bis es Abend wird und dann kommen die hübschen, langen, dunklen, blonden, wie sie auch immer ausgesehen haben, kommen raus und kommen Wasser schöpfen. Das war die Aufgabe von der jungen Frauen. Und dann kommt eine mit einem, so einem Topf auf dem Schulter und er geht zu ihre Herren, es war Rebekka, und er sagt, bitte gib mir Wasser. Und sie nimmt von dem Krug, von der Schulter, heisst in der Bibel, und tut es auf den Unterarm und güsst dem Eliezer, dem Helfer, Wasser in seinen Kelch und er trinkt. Und während er trinkt, sagt die junge Frau, nicht nur dir, aber deinen Kamel und dir will ich Wasser geben. Weißt du, was das heisst? Das heisst, 10 Kamel, wo zwischen 100 und 150 und 200 Liter Wasser trinken, das sind so 1500 bis 2000 Liter Wasser gewesen, wo sie in der Hitze von der Sonne mit einem Kessel aus der Quelle raus, aus dem Brunnen rausgezogen hat. Das ist viele Stunden von Knochenarbeit gewesen. Und das heisst in der Bibel, während dieser Zeit, wo sie geschuftet hat, wo ihr der Schweiß gerunnen ist, wo sie alles gegeben hat, wo sie eine Dienerin war, steht der Eliezer auf der Seite mit verschränkten Armen und schaut ihr zu. Ist er ein Macho gewesen? Nein, er ist kein Macho gewesen. Er wollte wissen, aus welchem Holz ist die Frau geschnitzt? Ist das ein Gummibaum oder ist das echte Schweizer Eiche? Ist das eine, die sagt, ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein? Ist das jemand, der ein dienerbares Herz hat? Ist das jemand, der demütig ist? Oder ist das jemand, der sagt, nach dem zweiten Kamel wirft sie ihm den Kessel und sagt, du doch deine Kamel selber tränken, also ich habe wirklich Gescheites zu tun. Nein, er hat ihr zugeschaut und hat gemerkt, hey, die Frau hat ein dienstbares Herz. Die Frau ist jemand, wenn sie Ja sagt, dann ist es ein Ja. Wenn sie in der Demut da ist und sich verpflichtet, über Stunden lang mir zu dienen. Und für mich ist das die Geschichte, die ich die gelesen habe, ist für mich so eine Geschichte geworden, wie eigentlich der Lieb von Jesus sein sollte. Wie die Rebekka als Sinnbild für den Lieb von Jesus und Jesus als Zeichen für den Isaac, wie wir sein sollten. Wir sollten diejenigen sein, die in Demut, in Ausdauer und in Dienstbarkeit in den Vater, ins Reich Gottes investieren. Wie wir dem Helfer, dem Heiligen Geist dienen sollen. Und wenn wir dem Heiligen Geist dienen, dann investieren wir in den Vater. Und der Vater wird den Befehl geben. Und das Wort, wo Jesus ist, das lebendige und scharfe Wort bis zum heutigen Tag, wird ausgehen. Und der Heilige Geist wird auf Erde der Ausführer sein von dem, was dem Vater auf dem Herzen ist. Und von dem, was Jesus gesprochen hat. Und er wird sichtbar machen. Der unsichtbare Gott wird davon sichtbar machen auf dieser Welt, was dem Vater auf dem Herzen ist. Und der Vater im Himmel liebt durch sein Liebe durch. Liebt durch seine Rebekka durchzuwirken. Und ich glaube, wir sind die Rebekka, die aufstehen müssen und sagen, Herr, da bin ich. Herr, da nimm ich. Herr, lass mich eine Dienerin und ein Diener für dich sein. Heiliger Geist, wenn du mir etwas aufs Herz legst, dann will ich das tun. Ich will die Frucht vom Himmel hier auf Erden sehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Vor Jahren habe ich versucht, das zu testen und selber herauszufinden, ob das etwas ist, was funktioniert. Und so bin ich in Engadin aufgewachsen, da hinter den 7 Bergen, bei den 7. Ja. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, also ich meine, ich bin in der westlichen, christlichen Schweizer Kirche aufgewachsen. Wer von uns weiß wirklich etwas über den Heiligen Geist? Es gibt nicht so viele, die etwas über den Heiligen Geist wissen. Sie haben ein bisschen etwas über den Heiligen Geist gelesen, aber wer von uns hat wirklich den Heiligen Geist erfahren? Ich muss das herausfinden. Ich wohne in einem von der, jeder findet ja sowieso, er wohnt dort, wo der Boden am härtesten ist. Und die haben immer Jesus gesagt, Herr, schau, das sind Murmeli im Tiefschlaf. Das sind die Christen dort oben, die müssen verwachen und da brauche ich viel Heiligen Geist und du musst mich trainieren, wie im Heiligen Geist das Land inne. Dann gesagt, Gott, ich werde die nächsten 4 Tage dir zur Verfügung stellen und ich will, dass du mich trainierst, auf dich, Heiliger Geist, zu hören und in dein Reich zu investieren. Ein Diener für dich, Geist Gottes zu sein. Dann bin ich da im Unterengadin, dem Unterengadiner Dorfschul und so nach Gebet, vielleicht eine Stunde oder so 2 Stunden Gebet und Anbetung und ein bisschen sehen und ein bisschen hören und ein bisschen lesen, habe ich so den Eindruck, so einen Impuls, Gang auf die Hochbrücke, zu Unterengadin ist das V-Tal und es gibt eine Brücke, die das V-Tal von der rechten mit der linken Seite verbindet. Und die Brücke wird ab und zu von Leuten gebraucht und auch missbraucht, die suizidale Gedanken haben. Dann stehen sie da oben drauf und jucken da oben runter und machen ihrem Leben ein Ende. Und ich denke, ja, vielleicht will Gott, dass ich dort oben jemandem, der so eine verlassene, verlorene Seele ist, einfach das Leben mit dir teilen und der Person Mut machen. Und ich gehe auf die Brücke auf und ich warte eine halbe Stunde und 3/4 Stunde, es kommt niemand. Am nächsten Tag das gleiche Prozedere. Ich bin wieder in der Anbetung und sage, Herr, ich will nichts anderes als lernen, dir Heiliger Geist zu dienen. Und ich komme der gleiche Impuls, gehe wieder auf die hohe Brücke, ich gehe wieder kommt niemand. Am dritten Tag derselbe Impuls, ich bin eine ganze Stunde auf dieser hohen Brücke und es kommt wieder niemand. Dann kommt am vierten Tag kommt ein anderer Impuls. Der Impuls ist, das Mal gehst du nicht auf die hohe Brücke, das Mal gehst du auf der Pitzlischanne. Der Pitzlischanne ist 3150 Meter hoch. Da wanderst du mehrere Stunden auf. Jetzt wohl verstanden. Während 3 Tagen habe ich offenbar die Stimme von Gott falsch vernommen. Und jetzt kommt am vierten Tag, heißt es nicht nur auf die Hochbrücke, das Mal gehst du auf der Spitze vom Berg rauf. Naja, ich meine, dass die Chance gross ist, dass ich wieder nach 4 Tagen falsch gehört habe, ist doch relativ gross. Aber die Bibel sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Darum machen wir einfach mal, was der Herr uns sagt. Ab und zu ist es gut, ab und zu bringt es auch Frucht, wenn wir einfach mal machen, was der Herr uns sagt. Dann bin ich dort aufgegangen auf 2500 Meter auf der SAC heute, sage ich, Jesus, ich glaube, 2500 Meter langt auch bis 3051, ich mag einfach nicht mehr. Bin ich hergesessen und habe den ganzen Tag lang habe ich dort gebetet für das Volk und das Gesegnen und das Wort Gottes über dem Dorf und über diese ganze Landschaft dort und über dem V-Tal ausbetet. Und nach stundenlang komme ich oben runter, gehe duschen, etwas essen, vergesse eigentlich meine Gebete und ich gehe vor die Tür. Und dann kommt eine junge Frau, die habe ich während Jahren habe ich die nicht mehr gesehen. Während Jahren habe ich den Kontakt zu ihr verloren, eine Nachbarin. Und die kommt auf mich zugerannt, steht vor mich her und sagt, Sascha, wir haben uns jahrelang nicht gesehen, aber ich will dir etwas sagen. Ich bin mit 15, bin ich sexuell missbraucht worden. Das war dermaßen eine schlimme Zeit in meinem Leben, dass ich angefangen habe, Alkohol zu trinken. Seither bin ich alkoholsüchtig. Dann habe ich angefangen, Drogen zu nehmen, um den Schmerz zu betäuben. Unterdessen bin ich drogensüchtig. Ich bin in Bulimie, in Magersucht hineingefallen. Ich habe 4-mal versucht, mir das Leben zu nehmen. Und das SCHEISS-Leben kann ich mir einfach nicht nehmen. Und ich weiß nicht, wieso ich da bin. Dann kann ich ihr sagen, aber ich weiß, wie du das da bist. Weil mein Jesus ist das ausgegossene Salböl. Mein Jesus heisst im Hohelied, ist der Einzige, der es schafft, verletzte Herzen zu reinigen, zu desinfizieren, zu heilen und wiederherstellen. Mein Jesus ist der Fürst vom Leben. Mein Jesus ist der, der sagt, wenn du hungrig und durstig bist, dann komm zu mir und trink, damit Ströme von lebendigem Wasser in dich hineinkommen und von dir ausgehen. Mein Jesus ist der einzige Grund, wieso du noch am Leben bist. Er hat dich am Leben behalten und ich glaube, es ist Zeit, dass du dein Leben dem Jesus anvertraust. Weil schlimmer kann es nicht werden. Und dann rennt sie wieder davon, geht in den Garten, knüllt her, gibt ihr das Leben Jesus. 4 Jahre später stirbt sie. Aber woher geht sie? An den Folgen von der Drogen, vom Alkohol, von der Bulimie. 4 Jahre später stirbt sie. Aber woher geht sie? In die Arme vom Vater, wo wir mal alle sein werden. In Ewigkeit. Wieso? Weil so ein 0815 einfacher Hundskommunen-Christ wie ich einfach einmal versucht hat, dem Heiligen Geist zu dienen. Einfach, weil ich mal gesagt habe, es ist, glaube ich, genug, dass du immer mir dienen musst, Heiliger Geist. Nein, es ist Zeit, dass ich mal dir diene. Und das können wir machen. Wir sagen, Herr, da bin ich. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich will so ein einfaches Schaf sein, ein Lämmli sein, vielleicht in der Lämmli-Brunnenstraße 22. Und ich will einfach hören. Ich will einfach hören, was du mir zu sagen hast. Und vielleicht ist der Impuls dermaßen unspektakulär, kann aber etwas sehr Spektakuläres auslösen. Wenn wir gehorsam sind, tun wir unser Promille und Gott tut seine 999. Und dann ist es wie die Symbiose zwischen dem Heiligen Geist und uns. Dann sind wir die Rebekka, die am Eliezer dient. Und der Eliezer kommt zum Vater und gibt die Good News. Und der Vater sagt, well done. Und fährt den Befehl anfangen. Und das Wort in Jesus fährt an, manifestieren durch den Heiligen Geist. Und dann werden wir sehen, dass die Lahmen gehen, die Blinden sehen, die Tauben können, die zu früh Verstorbenen zurück ins Leben kommen. Das Erste. Okay, in 2 Minuten bin ich fertig. Das Erste, was Jesus gemacht hat nach seiner Auferstehung in Johannes Kapitel 20, Vers 22, heisst, das Erste, was er seine Jünger zusammengenommen hat, hat seine Jünger abgelassen und hat gesagt, empfangend Heiliger Geist. Das war der Moment, wo der Heilige Geist angefangen hat, in ihnen zu wohnen. Das Letzte, nach 40 Tagen apostolischer Lehre über das Königreich Gottes, was er gesagt hat, verlönt Jerusalem nicht, bevor ihr nicht mit Kraft ausgerüstet worden sind und Gott euch in den Heiligen Geist hineingetauft hat, bevor er euch genommen hat und in Kraft von sich selber hineingetaucht hat, mit Autorität und Vollmacht, das weiterzuführen, was Jesus da auf der Erde vor 2000 Jahren angefangen hat. Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Aber bis gut, macht es mit dem Heiligen Geist nicht aus eigener Kraft, das kommt nicht gut. Es steht in Titus Kapitel 3, Vers 5 und 6. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß, Leute, Jesus Christus hat der Heilige Geist in reichem Maße über uns ausgegossen. Und ab und zu schaue ich in den Spiegel und sage, Sascha, wo ist das Übermaß vom Heiligen Geist? Und dann warten wir vielleicht auf das Gefühl von der Kraft, die kommt. Und das wird häufig nicht kommen. Außer du nimmst den Impuls, den der Geist Gottes dir sagt. Du fährst an, aus dem Boot rauszutreten, machst den ersten Schritt vom Glauben auf dem Wasser und merkst, Gott, Friedli, du, das treibt mich sogar. Du machst den zweiten und den dritten Schritt und plötzlich merkst, ah, jetzt bist du dort drin, wo Gott sagt, geht hin in alle Welt, verkündet der Welt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wie nach ist es gekommen? Dass wenn du im Glauben aufstehst, bist du mitten drin. Als ich vor 5 oder 6 Jahren mit meiner Familie auf Teneriffa gesehen bin und wo das ertrunkene 7-jährige Kind im Pool getrieben ist und wir das rausgefischt haben, das hat nicht mehr gelebt. Nach Wiederbelebung, nach minutenlanger Wiederbelebung, kommt irgendwie ein Ärztin und sagt, gehen Sie auf Zittel und Sie mich das machen, ich weiß, dass es funktioniert. Er hat genau das Gleiche gemacht. Wieder nach Minuten sagt sie, he is gone, er ist tot, er lebt nicht mehr. Und dann fängt es in dir als Vater an zu schreien und du sagst, Heiliger Geist, jetzt brauche ich eine Antwort von dir. Gott, lass mich jetzt in dein Reich investieren, damit das passiert, was auf deinem Herzen ist. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kommt plötzlich von rechts der Gedanke vom Geist Gottes. Leg dem Bub Hände auf, befiehl dem Geist vom Tod zu weichen und dann bete, dass die Verstehungskraft, wo Jesus von der Tod auferweckt hat, auf den Bub kommt. Und nach einem simpel, einfachen, unspektakulären Gebet, nachdem der Ärztin gesagt hat, er lebt nicht mehr, er ist tot, er war mehrere Minuten unter Wasser, fährt der kleine Bub wieder an zu schnaufen. 2 Tage später, aus dem Spital raus, ohne bleibende Schäden, wieder hergestellt. Wieso? Weil mein Jesus gestern, heute und morgen der gleiche Gott ist, der Wunder tut. Weil mein Jesus der gleiche ist, der in dir wohnt. Es ist der Geist Gottes, der Christus von den Toten auferweckt hat. Es ist der, der uns aus einem geistlichen Tod auferwecken kann und uns rennen lassen kann, wie Jesus vor 2000 Jahren gerannt ist für den Vater. In Jesu Namen. Amen.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.